Diese Woche ist Podcast-Hon. Der Podcast-Hon ist eine Aktion, bei der PodcasterInnen gemeinnützige Organisationen vorstellen und ihnen so zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Daher habe ich heute Andrea Grimme zu Gast. Andrea ist für die Öffentlichkeitsarbeit beim Krebskranke Kinder Mainz e.V. zuständig. Was diesen Verein ausmacht, wofür sich Andrea und das ganze Team einsetzen und warum es so wichtig ist, den betroffenen Familien eine Plattform zu geben, erfahren wir in der heutigen Folge. Nebenan, kennste? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen, Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und Innovationen zu beleuchten, die mich inspirieren. Als ich vom Podcast-Hon erfahren habe, wusste ich sofort, dass ich den krebskranke Kinder Mainz e.V. interviewen möchte und freue mich umso mehr, dass auch du, liebe Andrea, diesem Podcast, diesem Gespräch sofort zugestimmt hast. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen bei Nebenan kennste. Magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Ja, hallo liebe Vera, schön, dass wir zusammengefunden haben. Mein Name ist Andrea Grimme und ich arbeite mittlerweile seit fast 10 Jahren für krebskranke Kinder Mainz e.V. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise.
Mhm. Kannst du kurz sagen, was ist genau der krebskranke Kinder Mainz e.V.? Das ist ja natürlich im Namen schon inbegriffen. Irgendwie kann man sich etwas vorstellen, aber vielleicht kannst du es kurz mal so umschreiben.
Also der Verein betreut seit fast 40 Jahren oder über 40 Jahren krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien ab der Diagnose mit ganz vielen Angeboten, auch im psychosozialen Bereich, um eben einfach die Situation der Familien zu lindern und sie zu begleiten und ihnen Hilfe zu geben, da wo sie gebraucht wird.
Warst du von Anfang an dabei oder wie bist du zu deiner Stellung hier sozusagen gekommen? Wie, wann und was darfst du hier begleiten?
Also tatsächlich bin ich aus dem Ehrenamt. Ich gehöre einem Mainz 05 Fanclub an, der den Verein schon 16 Jahre unterstützt, mit ganz vielen Aktionen eben auch Gelder und Spendengelder sammelt. Mhm. Und da, ja, über diese Schiene bin ich tatsächlich jetzt hier im Verein gelandet, habe früher bei einem Rechtsanwalt gearbeitet und versuche jetzt hier eben ja alles zu geben, um Spendengelder zu beschaffen, damit die Arbeit fortgesetzt werden kann.
Mhm. Wow. Mhm. Ich stelle mir das ganz schön verantwortungsvoll vor, weil wenn keine Gelder da sind, kann weniger Angebot da sein. Ist richtig, oder?
Das stimmt,
ja. Das heißt, fühlst du dich in so einer Bittstellerrolle, wenn man das so sagen darf? Ist vielleicht ein blödes Wort. Aber deine Aufgabe ist ja quasi heranziehen, wenn ich das richtig verstehe.
Das stimmt, das war anfangs auch so, aber ich muss sagen, ich weiß, für wen ich das tue und von daher tut es Fragen auch gar nicht weh und wir haben mittlerweile in Mainz ein so tolles Netzwerk und Umfeld und so viele Menschen, die uns unterstützen. Ja, es geht immer irgendwas, sage ich jetzt mal ganz salopp und ich bin ganz dankbar dafür, dass wir auch so toll unterstützt werden, weil wir uns ja eben nur aus Spenden finanzieren, um eben auch so die Arbeit fortführen zu können.
Ja.
Während Corona war es extrem, das muss ich schon sagen. Das ging uns wahrscheinlich allen so. Mhm. Aber auch das haben wir irgendwie geschafft und es geht immer irgendwie weiter.
War das dann so aus Rücklagen, was finanziert werden konnte oder war in der Zeit einfach nicht so viel? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, wir haben schon die regelmäßigen Angebote, die natürlich auch weiterlaufen, auch finanziell, auch gerade was das psychosoziale Team anbelangt. Mhm. Aber tatsächlich mussten wir auch unser Erspartes abschmelzen. Da haben wir Gott sei Dank gut gehaushaltet. Denn es ging ja nichts. Also die ganzen Spendenaktionen, die normalerweise laufen, sei es Spendenläufe oder sonstige Aktionen, die sind ja weggefallen.
Ja, ja, klar, es war ja nichts. Also
genau.
Mit Abstand.
Gar nichts.
Aber auch nicht.
Genau.
Ja. Das heißt also, deine Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit ist ja so eine tragende Säule, würde ich sagen, in diesem Verein. Es ist aber nicht nur das. Ja, du hast es jetzt immer schon so ein bisschen angerissen mit psychosozialen Strukturen und so weiter. Aus was besteht diese ganze Arbeit hier? Also was gibt es für verschiedene Angebote oder Schwerpunkte oder Menschen, die sich hier beteiligen?
Also tatsächlich eine wichtige Säule ist unser psychosoziales Team, angefangen von unserem Vorstand Kai Leimig, der als Sozialpädagoge, Paar- und Familientherapeut hier tätig ist. Mhm. Wir finanzieren die Stelle der Familien- und Trauerbegleiterin Lynette, die die Familien betreut. Auch wenn wir leider von einem ganz traurigen Fall ausgehen müssen, dass wir ein Kind verabschieden können, ist sie für die Familien da einfach so lange, bis sie sagen, wir brauchen dich nicht mehr oder ja, die Familien uns trotzdem weiterhin begleiten. Die Kunsttherapeutin Anja, die die Kinder auf Station betreut, sie ja auf Untersuchungen vorbereitet, versucht Traumata zu bewältigen und zu verarbeiten und auch in der Nachsorge hier im Elternhaus weiterhin für die Patientenkinder, aber auch die Geschwisterkinder da ist, die dürfen wir nicht vergessen. Und unsere Lilly, unsere Musikpädagogin, die freitags immer kommt und mit den Kindern auf Station Musik macht, Lieder singt, weil viele sich auch, ja, manchmal fehlen einfach die Worte, um sich zu, um seine Gedanken oder seine Ängste ja auszudrücken. Und dann geht das aber auch nonverbal gut mit Musik.
Mhm. Kann man sich das dann so vorstellen, dass die Kinder selbst musizieren im traurigen Sinne? Oder ist das was Fröhliches? Oder ist das mal so, mal so?
Also ich bin ja nicht dabei. Mhm. Das ist ja immer, das macht ja Lilly mit ihren Patientenkindern. Aber ich glaube, das kann durchaus schon ja gute Laune bedeuten, aber auch, dass gerade vielleicht auch bei den Älteren, dass sie hat auch schon Songs mit älteren Patienten geschrieben, die ja die dann ihren Gefühlen Ausdruck gegeben haben. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich wirklich mal so und mal so. Und sie hat auch noch den kleinen Begleiter, den Dr. Vivaldi. Mhm. Das ist eine Handpuppe, ja. Der Vivaldi, der Hund,
ja.
Dem die Kinder auch ganz viel noch erzählen, auch wenn da der Mensch hinten dran steht. Aber Vivaldi ist auch noch mal eine Vertrauens Person und ja. So ein kleiner Türöffner.
Ja, ja, dass da einfach was abgelassen werden darf von der eigenen Krankengeschichte, von den Sorgen, Ängsten. Kinder können das ja wahrscheinlich am besten über so kreative Methoden ja machen. Deswegen habt ihr diese Angebote mit Kunst, mit Musik und mit Gespräch. Du hast jetzt gesagt, die werden so lange begleitet, wie es ihnen gut tut oder wie sie das wollen. Ist da so ein Umfang, der so durchschnittlich gesagt werden kann? Also wo man jetzt sagt, okay, die meisten Familien nehmen das so oder so Jahre, was weiß ich, 2-3 Jahre in Anspruch oder kommt es einfach auf die Behandlung an?
Das ist unterschiedlich. Mhm. Manche sagen direkt nach der Therapie, wir möchten damit abschließen, wir möchten gar nichts damit zu tun haben. Dann kann es aber sein, dass es, wenn der Verarbeitungsprozess startet, dass dann irgendwann doch nochmal Hilfe gebraucht wird, dass man das erkennt. Manche haben tolles soziales Umfeld, da sind wir vielleicht gar nicht, werden wir gar nicht gebraucht. Also es ist tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Und wir stellen halt auch immer wieder fest, dass viele Familien bei uns bleiben, sag ich jetzt mal, zum Beispiel im Ehrenamt, die uns einfach dann auf der anderen Seite wieder was zurückgeben und uns ehrenamtlich unterstützen, weil ohne diese vielen tollen Menschen könnten wir die Arbeit auch nicht so fortführen.
Ja. Das heißt also Ehrenamt, wie kann man sich hier engagieren? Ist es dann eben bei solchen Spendenaktionen, dass man da zum Beispiel unterstützend tätig ist oder wie darf ich mir das vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Also wir haben wirklich ganz viele verschiedene Aktionen, wo ja eine Sache für uns geplant wird, eine Veranstaltung, wo wir einfach Hilfe brauchen, weil wir es personell gar nicht selber schaffen, einen Infostand mal oder mit unserem Glücksrad irgendwo stehen oder Kaffee und Kuchen verkauft, der uns dann angeboten wird. Wir natürlich den Kuchen aber mitbringen. Mhm. Also es ist wirklich unterschiedlich und wir fahren damit sehr gut. Wir haben eine tolle Liste und dann gibt es eine Rundmail an alle und es melden sich immer welche und wir können immer, also bisher mussten wir noch keine Aktion irgendwie absagen, weil wir keine Helfer hatten.
Wow, also wenn ich dann nämlich so an Kita und Schule denke, da sind es ja immer dieselben, die sich melden, ne?
Ja.
Aber da ist es wahrscheinlich einfach eine andere Mentalität, weil einfach auch die Dankbarkeit im Hintergrund steht oder dieses, ich habe es erfahren, ich möchte es jetzt weitergeben oder?
Auf jeden Fall, aber es sind natürlich auch Menschen, die jetzt nicht betroffen sind, die aber sagen, ich möchte irgendwie was Gutes tun, ich möchte helfen und deshalb haben wir eine große Liste und es ist immer für irgendjemanden was dabei und manchmal klappt es ja auch zeitlich nicht, aber wie gesagt, das läuft eigentlich ganz gut.
Wow.
Ja, sind wir sehr stolz und dankbar.
Als du hier angefangen hast, Hast du da das Gefühl gehabt, du musst noch viel aufbauen? Also hast du das alles aufgebaut oder war da schon was, wo du was übernommen hast? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, natürlich, da war auf jeden Fall schon viel da. Auch Unternehmen, Vereine, die uns schon ganz viele Jahre unterstützen mit Konzerten. Aber ich denke, dass wir da jetzt im Laufe der Zeit das Netzwerk einfach noch ein bisschen aufgebaut haben. Ich habe jetzt auch ein tolles Team, die uns unterstützen mit Social Media und auch nochmal in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist einfach alleine nicht mehr zu schaffen.
Ja, glaube ich.
Sodass wir auch tolle Aktionen nochmal, Kampagnen ins Leben rufen können, einfach um dem Verein in Mainz nochmal eine Plattform zu geben.
Ja. Du hast ja jetzt auch eben gesagt, oder vorhin schon mal, oder vielleicht im Vorgespräch, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr genau, ist auch nebensächlich, dass ihr ja wirklich alles durch Spenden finanziert und deswegen ja diese Spendenakquise so wichtig ist.
Genau.
Von welchen Summen, darf ich das fragen, sprechen wir denn da, natürlich, was da so gebraucht wird von euch im Jahr, damit mal die HörerInnen überhaupt eine Idee haben, was einfach auch an Umfang generiert werden muss.
Ja, da würde ich vielleicht noch mal gerne zurückkommen auf unsere Säulen.
Ja, sehr gerne.
Um einfach das
Stimmt. Da sind wir ein bisschen abgeschwiffen.
Genau. Neben dem psychosozialen Team haben wir natürlich auch hier das Elternhaus.
Ja.
Das steht unterhalb der Universitätsmedizin Mainz. Ist fußläufig in 7, 8, 9 Minuten zur Kinderklinik erreichbar. Und wir haben hier 5 Zimmer für Familien, die von außerhalb kommen, um die eben aufzunehmen, damit sie nah bei ihrem Kind sein können, aber vielleicht nachts einfach auch mal in Ruhe durchschlafen können und sich so die ganzen Fahrten nach Hause sparen können, die ja nicht nur mit Zeit, sondern auch mit Kosten verbunden sind. Ja, das ist eine Säule. Und dann finanzieren wir eben auch, wir helfen den Familien gerade zu Beginn, bis die ganze Maschinerie der Ämter, der Kassen angelaufen ist. Ein Partner hört in der Regel auf zu arbeiten und das kranke Kind zu betreuen. Und dann gerät die finanzielle Situation ganz schnell in eine Schieflage. Und da unterstützen wir eben auch mit unserem Sozialfonds zu Beginn.
Okay.
Und mittlerweile auch mit einem Bestattungsfonds, weil wir sagen, jedes Kind hat eine würdige Trauerfeier verdient und nicht jede Familie kann sich das leisten. Und auch das Sozialamt zahlt auch nicht immer alles, was man vielleicht gerne hätte. Und da versuchen wir eben auch nochmal zu unterstützen.
Mhm.
Und das sind eben alles Beträge, die summieren sich tatsächlich so, dass wir sagen können, so um die 700.000 Euro werden im Jahr schon benötigt.
Ja. Wow. Und die kriegt ihr sozusagen immer zusammen?
Mehr oder weniger.
Also irgendwie
wir können schon stolz darauf sein, dass wir bisher noch kein Projekt einstampfen mussten aus finanziellen Gründen. Im Gegenteil, wir haben ja noch viel mehr Ideen und auch noch viele, viele Projekte, die noch so nebenher laufen, sei es auch unsere Erholungsanlage in Gemünden mit den 3 Ferienhäusern und einem Gemeinschaftshaus. Da können die Familien eben in den Therapiepausen mal eine Woche eine Auszeit haben, sind aber mit der Sicherheit, schnell wieder in der Klinik zu sein, wenn mit dem Kind irgendwas ist. Unser Avatar-Projekt, die Schulavatare, von denen wir jetzt mittlerweile eine Flotte von 13 Stück haben.
Entschuldige, was bedeutet Avatar für die Schule?
Also
Genau,
das ist ein kleiner Roboter. Wenn die Kinder aufgrund ihrer Krankheit in der Klinik oder zu Hause sein müssen, eben nicht am Schulunterricht teilnehmen können, sitzt dieser kleine Roboter stellvertretend für das Patientenkind in der Schule, hat einen Freund oder Freundin, die quasi die Patenschaft übernehmen, die den immer mitnehmen in die Klassenräume, und durch diesen Avatar können die Kinder, die steuern den vom Tablet aus, von zu Hause, und können dadurch am Schulunterricht teilnehmen. Der hat eine Kamera, Mikro, die können Wortmeldungen geben. Es gibt eine Platte im Kopf, da gibt es verschiedene Leuchtmethoden, dann erkennt der Lehrer, es ist grün, da gibt es eine Wortmeldung, dann können die Kinder sich eben melden, können von der Tafel lesen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Erfindung, wie wir finden.
Absolut.
Und hilft den Kindern auch natürlich, den Schulunterricht nicht zu verpassen oder dem beizuwohnen, immer aktuell zu bleiben. Aber auch der Kontakt zur Klassengemeinschaft, den finden wir ganz wichtig.
Ja.
Die Gemeinschaft entwickelt sich weiter. Die Kinder sind oft 1 bis 2 Jahre draußen und kommen dann zurück. Und so bleiben sie immer dabei, ein Teil von ihnen.
Und wird auch gut angenommen, vermutlich von der Klasse. Ich meine, das ist ja sogar was Spannendes, ne? Ja. Was dann da passiert
auf
bei
jeden
all der
Fall.
Tragik.
Auf mhm. jeden Fall. Am Anfang ist ja. es, glaube ich, also wir haben das auch schon mit Mitschülern mal mhm. besprochen, die gesagt haben, am Anfang ist das natürlich komisch, dass die Stimme des Klassenkameraden oder der Klassenkameradin aus diesem Roboter kommt, mhm. aber irgendwann haben die den Namen der SchülerInnen aufgenommen und dann mhm. Dann läuft das. Ne? Mhm. Die sind sogar schon mit auf Klassenfahrt gefahren.
Ach nein.
Ja, doch. Oder gehen mit in die Pause. Einfach, dass sie dabei sind, ja.
Wie witzig.
Ja.
Und der läuft über Strom oder braucht er ein Kabel oder wie kann
ja, tatsächlich wird er auch, also ja. WLAN, das muss ja. natürlich immer alles mit der Schule abgesprochen ja. werden. Das macht ja. dann auch unser Vorstand, bespricht sich dann mit der Schule. Dann kommen natürlich auch Fragen auf mit Datenschutz und so. Da sind wir mhm. aber, also das ist ziemlich gut durchdacht.
Okay.
Und der wird nachts aufgeladen oder mhm. nach der Schule kommt er an die Steckdose und morgens ist er wieder frisch und kann dann in den Einsatz gehen.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Und jetzt schwenke ich nochmal zurück zu diesen Ferienanlagen, mhm. weil du gesagt hast, da können die Familien eben mal einfach Urlaub machen mhm. zwischen den Therapiepausen, um sich da Erholung zu gönnen. Ist da auch Personal? Also im Sinne dessen, dass da auch ärztliches Personal ist oder pflegerisches Personal oder...
Nein, wir haben ein Ehepaar, das die Anlage betreut,
okay.
Die uns auch sehr verbunden sind und ansonsten nein. Also mhm. das da machen die, das ist wie eine Ferienanlage, sag mhm. ich mal, ganz salopp. Und dann ist aber, wie gesagt, diese Sicherheit, sie sind in einer Stunde wieder hier in der mhm. Klinik, sollte irgendwas sein. Mhm. Wenn sich ein Kind in der Therapie befindet, dann fährt man in der Regel nicht irgendwie weit weg. Ne?
Ja.
Aber da haben sie die Möglichkeit eben doch mal was anderes zu sehen und die ist mhm. wirklich wunderschön mhm. gelegen und mit einem kleinen Teich noch dabei und mhm. auch viel, wir haben ein Gemeinschaftshaus mit Spielekonsole, die können da Disco machen, die können Billard spielen, also da ist alles da, auch für schlechtes Wetter mal
mhm.
Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, ja.
Und kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass hier das Haus, also wir befinden uns ja gerade im Elternhaus mhm. bei dem Interview, dass hier jetzt gerade Familien leben und auch dort, also ist immer beides belegt oder wie ist das?
Also natürlich ist das, ist die Anlage in den Ferien natürlich mehr frequentiert,
ja.
allein wegen der Ferien,
ja, klar.
Das sind ja meistens mhm. dann Schulkinder auch,
mhm.
aber ja, das ist unterschiedlich, ne? Wie mhm. es gerade gebraucht wird.
Mhm.
Das wird dann hier von uns aus, werden die Häuser dann eben auch gebucht, die Anfragen mhm. kommen hier rein
mhm.
und dann läuft das.
Und wie erfahren die Eltern eigentlich von all diesen tollen Angeboten oder die Familien? Also ich sag mal so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eine betroffene Mama. Ich komme in die Klinik und die erzählen mir ja. dann, du kannst da dich hinwenden oder wie...
Ganz genau.
Ja.
Also wir sind natürlich auch mit der Pflege und den Ärzten immer in engem Kontakt.
Mhm.
Und wenn die Familien ankommen, dann werden die durchaus auch informiert, gerade mhm. wenn es auch eben um Übernachtungsmöglichkeiten hier im Elternhaus geht. Und unser Team ist ja auch oben. Also
mhm.
ich sage immer oben, auf das ja, etwas ja. oberhalb von uns mhm. gelegen, sind ja auch immer auf Station.
Mhm.
Und so entsteht eben auch ja diese Kommunikation, dass mhm. man von unseren Angeboten berichten kann.
Mhm.
Und da natürlich, klar, über unsere Homepage und Social Media
mhm.
Ist natürlich auch immer viel zu sehen. Wir haben jetzt gerade immer mittwochs unser Projekt ABC, sodass wir unsere ganzen Projekte vorstellen,
ja.
Dass man einfach mal sehen kann, heute ist zum Beispiel Reittherapie,
mhm. die
wir auch finanzieren für Patientenkinder und,
okay.
und Geschwisterkinder.
Mhm.
Ja.
Da geht es dann um Nachsorge eher.
Ja.
Reittherapie
ja,
kann ich mir vorstellen,
genau.
während der Behandlung
nee,
ja nicht möglich,
aber
für
danach.
Mhm. Okay. Und das ist dann ein Angebot, was vor allem, das ist vermutlich ist hier in der Gegend dann? Oder?
Das kommt drauf an, wo die Familien wohnen. Wir versuchen
okay.
dann immer
mhm.
da die passende Reittherapie zu finden,
mhm.
die auch professionell arbeitet.
Mhm.
Das ist uns ganz wichtig. Und da haben wir mittlerweile auch ein ganz gutes Adresseregister für die Familie.
Wollte ja. ich gerade fragen, eben ob das jetzt nur für Mainzer und mhm. Umgebung Familien ist, aber nein, das
ja,
ist sogar,
ja, das ist mhm. schon, also unser Einzugsgebiet ja. ist ja auch relativ weitläufig, sage
mhm.
ich mal, ist ja jetzt nicht nur Mainz.
Mhm.
Wir haben durchaus auch betroffene Familien aus Hessen, Wiesbaden,
mhm.
ne?
mhm. die genau. von weiter her
oder
dann
die,
sind.
Oder? Das nächste Elternhaus, der nächste Elternverein, das Kinderkrebszentrum ist dann in Koblenz, in der
ah,
andere
ja.
Richtung Frankfurt,
ah, ja.
Heidelberg dann und dazwischen, ja.
Und dann kommt es ja auch darauf an, ob Platz ist wahrscheinlich, oder? Ob ich jetzt hier überhaupt unterkommen kann. Also klar, ich meine, ich lebe jetzt in Mainz. Für mich wäre das dann eher, dass ich ja nach Hause fahre. Aber die Familien, die eben nicht diese Möglichkeit haben, gibt es so Warteliste? Also, oder ist immer irgendwie was frei?
Also ich denke, also da muss ich jetzt so ein bisschen auch überlegen, weil ich da nicht so ganz in der Materie drin bin, wie das von Seiten der Klinik läuft. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch, dass verschiedene Kliniken sich auf verschiedene Therapien spezialisiert haben oder auch auf die Formen der Krebserkrankung, so dass das durchaus sein kann, dass wir auch mal eine Familie hier aus Freiburg haben oder aus Kiel oder keine Ahnung, es kommt eher selten vor oder teilweise sogar auch aus dem Ausland, ne, die dann ihr Kind hier zur Behandlung bringen.
Okay. Und steht dann da auch noch Dolmetscher oder sowas zur Verfügung?
Auch alles. Ja. Mhm. Genau, gerade als der Krieg in der Ukraine begann, da haben wir auch Familien aufgenommen, also Elternteile mit krebskranken Kindern. Mhm. Da kam die Dolmetscherin schon sehr stark zum Einsatz. Findet man sich dann immer irgendwie zurecht. Mittlerweile gibt es ja auch tolle Übersetzungsgeräte, haben wir auch angeschafft, eins für die Klinik und eins für hier unten, dass auch gerade diese Fachausdrücke, dass man die entsprechend auch korrekt übersetzen kann. Das ist ja auch nicht immer so einfach.
Ja, dass da einfach verstanden wird, um was es auch gehen wird. Ne? Mhm. Ja. Also wir haben ja schon gesagt, es ist unterschiedlich, einfach die Art, an was das Kind erkrankt ist, woher die Menschen kommen. Aber gibt es so einen Durchschnitt, wie lange Menschen hier verweilen oder wie lange so eine Behandlung dauert?
Ja, also man sagt so in der Regel, dauert die 2 Jahre, dann haben wir erstmal die Intensivtherapie mit Chemo, da sind sie ja dann im Krankenhaus und dann gibt es eben nochmal die Dauertherapie, meistens auch mit Tablettenform. Mhm. Ich hoffe, ich gebe das alles korrekt wieder. Und dann kann man schon sagen, zwischen 1 und 2 Jahre. Bei Leukämie geht es etwas schneller und auch bei Lymphdrüsenkrebs. Ja, aber das ist so diese Phase, 1 Jahr Minimum plus.
Und so lange sind die dann auch hier im Haus, wenn sie von weiter weg sind, oder ist das?
Also die wohnen da nicht hier die ganze Zeit, sondern nur in den Therapiepausen geht's dann wieder nach Hause, einfach um auch ein bisschen Kraft zu sammeln, so dass wir halt hier rolliert's immer. Also wenn ich hier donnerstags weggehe, weiß ich manchmal gar nicht, wer montags wieder da ist oder wieder weg. Also es ist oft sehr unterschiedlich. Manche Familien, die von weiter her kommen, sind durchaus schon länger hier. Kommt auch so ein bisschen auf die Lebenssituation an und oder wenn da in der Wohnung nicht alles so ist, dass es für das Kind gesund ist, dass sie dann hier bleiben. Mhm. Aber das rolliert. Also da kann ich auch keine Regelmäßigkeit erkennen in den letzten 10 Jahren.
Jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass die betroffenen Kinder ja in der Phase der Therapie auch sehr anfällig sind für Außenkeime. Ist denn da hier jetzt in diesem Elternhaus besondere Vorschriften, dass eben jemand, der jetzt selber irgendwie erkrankt ist, darf dann nicht hier sein? Also was weiß ich, mit einer riesen dicken Grippe, müssen die dann abreißen? So abreißen, abreisen, wegfahren.
Nein, also da sind wir, dann bleiben die in ihren Zimmern erstmal. Aber wir haben dann natürlich, also natürlich hier Desinfektion ist hier immer ein wichtiges Thema. Aber natürlich kann man seit Corona noch besser mit Masken arbeiten. Ja. Ist das nicht mehr so
verpönt,
sag ich mal. Genau, das wundert, also mittlerweile, wenn man jemanden mit Maske sieht, ist das ja auch okay. Aber das läuft dann schon irgendwie. Also dass wir jetzt natürlich hier nicht mit einer dicken Grippe ankommen, das ist dann auch klar. Dann bleiben wir halt lieber zu Hause, bevor man hier alle ansteckt. Und die Kinder selbst sind ja dann auch auf Station. Ne? Ja. Also da passen wir schon alle sehr auf.
Das stelle ich mir ja schon in so einem Miteinander hier. Mhm. Wir sitzen ja jetzt gerade im Gemeinschaftsraum. Da kommen ja dann die verschiedensten Familien auch zusammen. Ne? Dann irgendwie ist man ja so, ich finde, seit Corona ist man auch so, huch, der hat genießt, oh Gott,
ja,
oder der hustet, ist das jetzt,
schon
ja,
ein bisschen,
total,
ja.
Gell, das ist, man ist da, früher ist man ja auch, hat man sich ja eigentlich gar nicht Gedanken gemacht, ob man jetzt mit einer leichten Erkältung arbeiten geht. Natürlich ist man das gegangen und heute ist es die Frage, ist es jetzt nur eine leichte Erkältung oder ist es gleich mehr? Ne? Das ist so.
Ja, aber da sind wir schon sehr vorsichtig und es gibt auch Phasen auf Station, gerade wenn so eine Grippewelle anrollt oder so, dass das auch, das Team eben auch wieder Maske trägt. Ja. Also da wird schon aufgepasst.
Wenn du nicht da bist, hast du eigentlich eine Stellvertretung?
Also ich habe Gott sei Dank eine ganz liebe Kollegin auch, die den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mitträgt in Teilzeit und wir tauschen uns aus und das macht eigentlich auch viel Spaß, weil man gemeinsam nochmal irgendwie noch mehr Ideen ausarbeiten kann oder wie das also ist, wenn man zusammensitzt, dann gibt eins das andere und dann lass uns doch mal schnell eine Kampagne machen. Das ist gerade so unser geflügeltes Wort.
Ja.
Manchmal sind die dann, also wie gerade im vergangenen Jahr mit den goldenen Schleifen zum Bewusstseinsmonat für Kinderkrebs, das ist der September und das Symbol ist die goldene Schleife. Und wir haben die in Mainz einfach gefühlt überall drüber gelegt und an Denkmäler gehängt, um einfach um auf das Thema aufmerksam zu machen. Denn man beschäftigt sich natürlich nicht so gerne mit dem Thema, weil es einfach ja irgendwie schon mit einer Trauer behaftet ist. Ne?
Ja.
Andererseits wollen wir ja aber auch Hoffnung vermitteln und wir wollen den Familien helfen und ja, und das wollen wir eben auch mal zeigen, dass man da durchaus was tun kann. Und das war einfach, das ist ausgeufert. Da haben so viele mitgemacht. Die Mainzer sind so großartig und haben das so angenommen.
Ja.
Und das hat uns riesig gefreut. Ja.
Heißt, wird es das auch wiedergeben dann? Vielleicht
ich
eventuell.
Wir sind schon so ein bisschen,
bleibt noch eine Überraschung.
Also wir würden es gerne wieder machen, und dann auch schon in Gesprächen und das wird eine ganz tolle Sache.
Woher kommen denn da generell die Ideen? Also fällt dir das so spontan ein? Ach, wir könnten doch mal oder orientiert man sich da an anderen Organisationen, die auch was machen oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder bist du einfach so eine Kreative, die dann so, ja, also jetzt die, das und das und das ist mir alles heute Nacht so.
Ja, tatsächlich. Also manchmal passiert das auch, aber ich meine, wir gehören einem Dachverband an.
Ja.
Überall, wo es ein Kinderkrebszentrum gibt, gibt es eben auch so einen Elternverein in der Regel. Die treffen sich einmal im Jahr zum Austausch. Und man muss ja das Rad nicht neu erfinden.
Mhm.
Ja, da haben wir auch schon eine tolle Sache von dem Elternverein in Dresden mitgenommen, mit diesen großen Herzen, steht ja auch eins vom Elternhaus.
Ja.
Das war eine Riesenaktion, die wir von Künstlern haben gestalten lassen, die sich auch alle bereit erklärt haben, das ehrenamtlich zu machen mit 50 Herzen von der Stadt Mainz, die wir dann quasi am Johannisfest präsentiert haben und verkauft und versteigert haben. Aber es, wie gesagt, also auch mit dem Team ist passiert irgendwie, ne? Dann schreibt meine Kollegin Maike, sagt, guck mal, ich habe hier von den Wienern, wir gehen ja durchaus, wir schauen auch über die Landesgrenzen, die haben da so ein tolles Video gemacht, genau. Dann, ja, und dann gibt so ein Wort das andere, das machen wir auch. Und dann, dann muss man natürlich auch, und dann sind wir auch dankbar für den tollen Kontakt zur Stadt. Nino Hase ist unser Oberbürgermeister, ist ja auch unser Botschafter und die unterstützen uns dann auch immer gerade im Kontakt mit den Ämtern, wenn man da an so ein Denkmal so eine Schleife verhängen will, das darf man ja auch nicht einfach so machen.
Okay, ja.
Ah ja, dann braucht es schon eine Genehmigung und da sind wir aber auch wirklich dankbar, dass die Stadt uns da so unterstützt und auch die Mitarbeitenden, also das ist ganz toll, ganz tolle Erfahrungswerte, die wir da gesammelt haben. Und so passiert das immer mal wieder, also einer hat eine Idee oder eine und dann schauen wir mal, was wir draus machen können.
Und dann wird ein Plan geschmiedet, das und das bräuchten wir dafür, den und den müssen wir anrufen und dann geht die Telefoniererei los, so stelle ich mir das vor.
Richtig, wir haben E-Mails geschrieben, also ich bin der Meinung, jedes Amt der Stadt Mainz kennt.
Ja, kann es mir passen.
Also wirklich alle sehr hilfsbereit und das ist einfach auch ganz toll. Also das macht schon Spaß.
Also wirst du erkannt, auch so, wenn du unterwegs bist, sage ich mal?
Also das würde ich jetzt so nicht behaupten, aber man kennt viele Menschen in der Stadt einfach durch die Kontakte, die wir haben. Und
ich meine,
wir haben ja auch, wir haben Fasnacht, wir haben Fußball und da sind wir dann natürlich auch immer drin, privat, wie aber auch jetzt durch den Verein und auch gerade jetzt zur Fasnacht, wir werden so toll unterstützt, auch von den Vereinen. Es gibt dann einen Spendenorden, der in Form unseres kleinen Schulavatars, der jetzt verkauft wird in Mainz und auch da, die Mainzer kaufen den und wissen, sie tun damit was Gutes. Ein Teil geht an den Elternverein und es ist wie so eine kleine Community mittlerweile. Also es sind so großartige Aktionen und Erlebnisse, die wir hier mitnehmen dürfen und das macht einen schon dankbar, diese Unterstützung, die wir hier bekommen.
Und wenn ich jetzt so als überhaupt weder Mainzer noch jemals mit diesem Thema in Berührung kommender Mensch bin und diesen Podcast gerade höre, dann wäre sozusagen die Idee für die Information, was ihr alles für Aktionen habt, auch auf der Webseite zum Beispiel zu gucken.
Ja.
Oder bei Instagram zum Beispiel, um davon zu erfahren, wo man sich beteiligen kann oder wie man da unterstützend,
genau,
finanziell oder wie auch immer tätig werden kann.
Auf der Website findet man alles, die Angebote auch für die betroffenen Familien, wie man spenden kann, wie man sich einbringen kann zum Thema Ehrenamt. Der Verein selbst, das Team ist vorgestellt, der Förderausschuss ist vorgestellt. Das ist ja so quasi unser Organ. Das ist ja, der Verein wurde ja von betroffenen Familien 1984 gegründet und auch Klinikmitarbeitern, einfach weil sie gesagt haben, sie wollen die Situation der Familien einfach lindern und sie begleiten. Und dieser Förderausschuss entscheidet auch, was mit den Spendengeldern passiert. Also das ist alles, findet man alles auf der Homepage und auf natürlich Social Media. Da sind auch Themen zum Aktuellen, wenn Gedenktage sind. Ne? Da gibt es ja ganz viel. Dann hatten wir den Internationalen Krebstag, der Internationale Tag für Kinderkrebs. Also da posten wir auch immer regelmäßig was. Tag der Pflege, Tag des Ehrenamts. Es gibt ja so viele Gedenktage, die wir aber auch würdigen wollen und einfach auch nochmal darauf hinweisen wollen, wie wichtig jeder Einzelne hier ist in diesem System, damit wir gut für die Familien da sein können.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde das auch alles in den Shownotes verlinken. Wir haben jetzt so den Werbeblock mal kurz vorgezogen, weil das gerade gepasst hat. Also du kannst dann einfach in meine Shownotes klicken und direkt auf den Link, dann bist du näher an den Informationen dran und kannst dich da auch nochmal belesen. Jetzt ist es ja so, du hast es gerade eben erwähnt, seit 1984 gibt es diesen Verein. Damals, hast du mir im Vorgespräch erzählt, kamen nur ca. 20% der an Krebs erkrankten Kinder aus dem stationären Aufenthalt zurück in ihren Alltag. Jetzt dank dieser Förderung, dank der medizinischen Fortschritte und auch Erkenntnisse sieht es ganz anders aus. Was hat sich da getan? Was hat sich da im Laufe der Zeit verändert? Was sind auch einfach ja von die Möglichkeiten durch eure Arbeit ja auch, dass da eine Verbesserung, sage ich mal, oder eine andere Aussicht auf das Leben danach.
Ja, dank der Forschung muss man schon sagen, ist eben diese Prognose einfach viel, viel besser, dass man heute sagt, ungefähr 80% der Kinder überleben und kommen wieder gut, können wieder gut ins Leben zurückgehen. Das, wie gesagt, das ist die medizinische Seite. Was wir von unserer Seite aus tun können, ist eben für die Familien da zu sein. Damals war jeder auf sich allein gestellt. Und ich meine, bei so einer Diagnose als Eltern, wenn das Kind so lebensbedrohlich erkrankt ist und damals ja noch mit einer ganz anderen Prognose, mag ich mir gar nicht vorstellen, wie es den Familien da ergangen ist. Und deshalb finde ich das so toll, dass wir dieses psychosoziale Team haben, das wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben, ja einfach die Familien begleiten und ja, ihnen vielleicht auch einen Teil von ihren Ängsten nehmen oder eben auch diese Sorgen mit verarbeiten können. Diese Trauer ja auch. Es ist ja nicht nur eine Trauer, wenn man ein Kind verliert, sondern das beginnt ja schon im Endeffekt mit der Diagnose.
Ist Mainz da eigentlich auf irgendwas spezialisiert? Also, dass man jetzt sagt, hier kommen vor allem Kinder mit?
Also wir haben hier in Mainz sind viele Kinder mit Leukämie und Hirntumoren und Lymphomen, die hier betreut werden. Und wir haben auch noch die Antikörpertherapie, sodass wir auch durchaus Familien von außerhalb hier nochmal aufnehmen können, sag ich mal.
Okay. Der Prozess von der Diagnose zur Entlassung haben wir ja vorhin schon mal so gesagt, das können bis zu 2 Jahre sein. Und dann hast du aber auch noch von Nachsorge gesprochen, ne? Genau. Dass die Menschen ja so lange wie Bedarf ist, dann auch noch kommen dürfen? Oder ist es was, also ist das was Ambulantes hier? Da, oder gehen auch eure guten Seelen zu den Familien nach Hause? Kommt wahrscheinlich auch auf die Entfernung an, oder wie?
Das auch. Also da sind wir auch relativ flexibel. In der Kunsttherapie ist es zum Beispiel so, dass wir natürlich hier im Elternhaus auch den Kunsttherapieraum haben. Also da ist es dann schon, dann kommen die Kinder eben auch hierher. Aber zum Beispiel Lynette, unsere Familien- und Trauerbegleiterin, macht auch durchaus viele Hausbesuche und betreut die Familien auch zu Hause. Das ist auch wieder alles flexibel. Also du siehst, unser Team ist immer irgendwie flexibel. Wow. Oder Kai zum Beispiel geht dann in die Schule, wenn die Kinder nach der Therapie wieder zurück in den Alltag gehen, in die Schule. Da ist ja doch oft eine Hemmschwelle, die sich dank der Avatare so ein bisschen reduziert hat, aber manchmal wird er eben auch noch gebraucht. Dann entstehen auch Fragen bei den Mitschülern. Mhm. Es gibt auch so Fragen wie Krebs, ist Krebs ansteckend, ne? Mhm. Also weil ja. man es einfach nicht weiß. Mhm. Und der Lehrer erarbeitet dann so einen Fragenkatalog mit den Schülern zusammen. Was habt ihr für Bedenken oder für Fragen, für Sorgen, wenn der Mitschüler, die Mitschülerin wieder zurückkommt. Mhm. Und er geht dann quasi am ersten Tag wieder zurück mit der quasi zur mhm. Reintegration und bespricht das teilweise mit viel Humor mhm. und aber auch natürlich mit Fakten
ja.
und hilft dann so dem Patientenkind wieder sich einzugliedern. Und deshalb ist das alles sehr unterschiedlich.
Ja, aber so toll. Also ich habe hier eine Gänsehaut nach der anderen, muss ich tatsächlich sagen, weil ich das so allumfassend finde. Ich finde, ihr denkt an so viel, was eine Familie oder auch das Kind brauchen könnte. Also das ist ja sicher gewachsen über die ganze Zeit, ja. ne, dass man so gesagt hat, okay, das wäre noch toll, wenn wir das noch hätten. Oder so stelle ich es mir vor.
Auf
oder
jeden
ja?
Fall, genau. Mhm. Wir haben ja auch zum Beispiel mhm. einmal in der Woche donnerstags gibt es immer ein Essensangebot. Mhm. Ne? Durch die Chemo ändern sich die Geschmacksnerven. Kinder wollen dann oft mehr salzig haben.
Okay.
Kai macht Pommes. Es gibt den Pommesabend und wir haben wieder mal einen lieben Ehrenamtlichen oder Ehrenamtliche, die dann in großen Mengen was Gutes, was Leckeres zaubert, einen Eintopf oder einen Auflauf. Und dann wird oben in der Klinik im Flur, wird dann auf der Station eine lange Tafel aufgebaut. Ach. Es gibt ein paar Antipasti und dann gibt es die leckeren Pommes für die Kids und ja, und das Essen eben auch durch den Ehrenamtlichen. Und das ist halt einfach eine tolle Aktion. Mhm. Dann gibt es den Pizzaabend, organisiert durch Lynette. Pizza für alle. Und wir haben auch noch eine Masseurin mit einem mobilen Bett, die dann eben auch mal die Eltern an dem Abend durchknetet.
Wow.
Mhm. Es gibt einen Brunch angeboten von unserer lieben Brigitte, einmal im Monat, meistens zu einem Motto, wir hatten jetzt gerade Fasnacht. Dann gab es da viele Kreppel und dann gibt es eine Rührei-Station. Mhm. Da duftet der ganzen Station nach Rührei, auch wieder mit Hilfe von Ehrenamtlichen. Und das Elterncafé haben wir noch, das von Ehrenamtlichen betrieben wird. Die kommen dann mit Kaffee und Kuchen. Also das ist auch einfach schon mal so ein bisschen, um von dem Klinikalltag auszubrechen und einfach aber auch die Familien zusammenzubringen, um dann sich auch auszutauschen, auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Mm, klar, dass die auch sich gegenseitig dann vielleicht stützen und halten können. Oder
keiner so gut nachvollziehen wie jemand,
der selbst das betroffen auch
erlebt, ja.
Du hast ja vorhin auch gesagt, der Verein ist ja vor allem aus betroffenen Eltern.
Ja.
Gegründet.
Betroffene Eltern und Klinikmitarbeitern.
Weil
natürlich aus jeder Sicht, also aus den verschiedenen Blickwinkeln man sehen kann, wo wird Hilfe benötigt? Ist das jetzt gut für die Patienten, Kinder oder die Familien oder lassen wir das lieber? Und so kann das jeder von seiner Seite aus sagen. Die Pflege einerseits oder die Ärzte, das ist wichtig. Deshalb haben wir auch, ich glaube, 2012 nochmal 500.000 in ein MRT gesteckt, weil das einfach eine besonders große Öffnung hat.
Okay.
Und was das den Kindern natürlich einfacher macht, mehr Platz zu haben oder dieses beengende Gefühl zu haben.
Und wenn man, also ist das jetzt so ein Verein, der in sich geschlossen ist und man jetzt also zuarbeiten kann in Form von Ehrenamt zum Beispiel oder sucht ihr auch immer Mitglieder oder wie ist das?
Also Mitglieder, unsere betroffenen Familien sind unsere Mitglieder, weil auch die in der Mitgliederversammlung natürlich entscheiden über die Geschicke des Vereins.
Okay. Mhm.
Man kann durchaus Mitglied im Freundeskreis werden und sich dadurch wieder mit einem monatlichen Beitrag oder vierteljährlichen Beitrag, halbjährlich, wie auch immer, beteiligen.
Ah ja, da gibt es also quasi so verschiedene Modelle,
richtig,
wenn man es so
ganz genau
sagen kann. Okay. Mhm. Es gibt ja leider aber auch Kinder, die es nicht schaffen.
Mhm.
Ich durfte vorhin mit deiner Kollegin da ein bisschen sprechen. Magst du da nochmal erzählen, wie da die Begleitung ist oder was da auch an, du hast vorhin schon mal gesagt, es gibt sogar die Struktur, dass Beerdigungen finanziert oder gestaltet werden oder man sich da eben drum kümmert, dass diese Trauerbegleitung, wenn es denn dann dazu kommt oder diese Hospizbegleitung gewährleistet ist. Und im Vorgespräch hattest du auch von dieser Wiese erzählt.
Ja.
So, das war so ein Stichwort für dich und dass du so ein bisschen da mal vielleicht noch drauf eingehst, weil es ist ja nun mal, auch wenn es erfreulicherweise viele Heilungsmöglichkeiten jetzt gibt, aber es schaffen ja doch nicht alle.
Genau, also da ist unsere Lynette auch eine wichtige Person, die ja quasi auch fast täglich auf Station ist und die Familien begleitet, also je nachdem, also wie die Prognose ist. Sie hat das Projekt der Mutperlen zum Beispiel, dass jedes Kind eben bekommt eine Perlenkette mit dem Namen aufgefädelt und für alles, was die Kinder in der Therapie erleben, gibt es ein Symbol als Perle, das dann aufgefädelt wird, sodass diese Perlenkette wie ein individuelles Tagebuch ist für die Kinder und die sehen, hey, das habe ich schon geschafft, das macht Mut, es geht weiter und das ist so ein bisschen der Türöffner für Lynette, die dann die Familien begleitet und wenn wir eben ein Kind verabschieden müssen, dann ist sie auch für die Familien da, auch was auch wieder die Bürokratie anbelangt, da unterstützt sie dann eben auch bei der Beisetzung und manchmal muss es eben auch ganz schnell gehen mit der Beisetzung, dass wir da unterstützen und dann eben natürlich auch ist sie für die Familien da, um die Trauer zu verarbeiten, wenn sie gebraucht wird. Ne? Mhm. Und deshalb auch viel dieser Hausbesuche, dass sie dann nach Hause fährt zu den Familien und für sie da ist einfach. Mhm. Und da haben wir auch ja unterhalb des Kloster Jakobsbergs und unsere Erinnerungswiese, da wurden ja Bäume für verstorbene Kinder gepflanzt mit den Familien. Mhm. Mittlerweile haben wir auch so kleine Rebengänge mit Weinreben, die gepflanzt sind. Und einmal im Jahr findet dort auch im Kloster ein Gedenkgottesdienst statt für diese, ja,
wo dann
Familien, für die verwaisten Familien.
Mhm. Da kommen dann diese Familien, kommen auch dann Familien, die
eher ist dann die Pflege noch dabei, Pflege. Zum Beispiel, dass da Menschen aus der Pflege noch kommen, die auch so lange, also die Familien sind ja lange auf Station und ich glaube, dass da auch ganz ja Bande entstehen zwischen der Pflege und den Patienten oder den Eltern auch, die dann auch zur Beisetzung gehen, die Pflege zum Beispiel. Und auch bei so einem Gedenkgottesdienst, dass da durchaus jemand dabei ist von der Pflege.
Mhm. Ja. Ja. Und da einfach nochmal das sozusagen gewürdigt wird oder
einfach auch gedenken. Und es ist auch eine schöne Idee, da hingehen zu können zu diesem Baum. Wir haben dann noch eine Tische und Bänke da hinbauen lassen und ich glaube, es gibt jetzt auch bald ein Pavillon sogar, der da steht. Da kann man dann eben auch mal gemeinsam, also picknicken, Familien, die sich da vielleicht verabreden, einfach um da so ein bisschen, diesem Alltag zu entfliehen und einfach mal bewusst, glaube ich, dahin zu gehen und an das Kind zu denken oder
ja ein anderer Ort einfach auch als der Friedhof oder am Ende vielleicht ist das ein Ort, wo mehr Leichtigkeit dann sein darf oder
mir fehlen da auch gerade so ein bisschen die Worte,
mir auch sagen. Ich merke das auch, das ist so, ich versuche mir das vorzustellen, man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man da ein Gedenkbäumchen pflanzen muss.
Ja, das ist. Ja, vielleicht ist es aber auch ein bisschen ein Trost.
Ja.
Also es ist wirklich sehr schön gelegen, so oberhalb von Ockenheim. Man guckt dann da runter und es ist still. Also es ist eine schöne Atmosphäre einfach. Ja.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ja auch viele Tränen fließen in Zusammenhang mit deiner Arbeit. Also ich merke auch immer, meine Stimme wird schon so belegt, immer wieder zwischendurch. Ich schlucke sehr viel. Das berührt dich ja vermutlich schon. Und wie gehst du damit um? Wie schützen klingt so doof, aber musst du dich schützen vor zu viel Traurigkeit, die dir vielleicht begegnet? Oder?
Also natürlich gibt es, gerade wenn man weiß, dass wir Kinder gehen lassen müssen, das ist natürlich, da muss man nicht viel zu sagen, das lässt einen auch nicht kalt. Aber durchaus fließen auch Tränen der Freude, das kann man auch nicht anders sagen, weil wir wirklich so viele schöne emotionale Momente auch haben mit auch zum Beispiel bei Spendenübergang. Das klingt jetzt profan, aber wenn hier ein junges Mädchen vor mir steht mit, weiß ich nicht, 11 Jahren oder so, die sagt, ich bin gesund, ich bastle jetzt und mache aus Gips und mache Weihnachten und sammle in der Verwandtschaft und bei Freunden für euch, dann verschlägt es mir auch die Sprache. Und das berührt mich auch sehr. Kürzlich war eine ganze Schulklasse hier. Mhm. Die haben von ihrem Adventsbazar, haben sie uns einen Teil gespendet und haben den auch ganz liebevoll, haben sie die Scheine gefaltet und an ein Bäumchen gehängt und mir gebracht. Und das sind so Momente, da ist man schon emotional angegriffen. Aber ich habe auch hier im Team immer gute Gespräche und ich weiß, wenn irgendwas ist, wir haben ja Supervision sowieso und dann aber dann weiß ich, wo ich hingehen muss und dann wird mir da auch geholfen im Zweifel.
Ja, ja.
Also, aber ich muss auch sagen, die schönen Momente, auch wenn's, meine Arbeit hat nun mal diese Grundlage und ich sage immer wieder, ich wäre gerne arbeitslos, wenn man diese Krankheit ausmerzen könnte, bin ich ganz ehrlich, aber es ist halt nun mal leider da und deshalb geben wir hier alles, um den Familien beizustehen und mein Job ist es eben auch, die Gelder beizubringen und da geben wir alles und das macht es einfach halt schön, wenn man sieht, dass die Menschen das auch so sehen und uns auch unterstützen.
Das ist im Prinzip schon die Beantwortung einer Frage, die ich noch so im Hinterkopf hatte, was einfach für dich besonders wertvoll dann auf der anderen Seite an deiner Arbeit ist, dass du einfach sagen kannst, okay, durch mein Tun und durch mein Zutun ist hier einfach so viel möglich, so viel Wertvolles und so viel Bereicherndes für die Familien, so viel Hilfe.
Und das erfüllt einen auch mit Dankbarkeit. Ja. Also ich kann es nicht anders sagen und es ist... Also für mich, und ich weiß für viele andere ja auch nicht, oder für das ganze Team, es ist kein 9-to-5-Job, weil vieles auch ja so schon ein bisschen ins Private läuft. Man begegnet sich hier auf einer anderen Ebene. Ne? Die Menschen kommen zu uns, weil sie uns was Gutes tun wollen und wir freuen uns, weil sie uns was Gutes tun. Und es sind so viele tolle Menschen, die sich so viele verschiedene Sachen auch einfallen lassen und manchmal überraschend. Das ist einfach großartig.
Ich bewundere dich dafür, was du hier leistest oder was dein Team auch leistet, was ihr alle hier für die Familien tut. Ich bin so, ich habe die ganze Zeit so eine ehrfürchtige Stimmung in mir drin. Das ist so, wie soll ich es ausdrücken? Wenn es Menschen wie euch nicht gäbe, dann wäre sowas ja gar nicht möglich. Und deswegen finde ich das so wichtig, so großartig, dass da Menschen hier sind, die das so mit, du, wenn du redest, da ist ja eine Leidenschaft in der Stimme, wo ich so denke, okay, krass, also bei diesem Thema ist es ja eigentlich schwierig, Leidenschaft zu empfinden, aber ich höre die trotzdem, weil du da so viel Herzblut mitbringst.
Ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Ein lieber Botschafter von uns hat mir auch mal gesagt, und das war nett gemeint und ich habe es als Kompliment wirklich aufgefasst, dass ich charmant penetrant sei. Und ich glaube, das hat er auch so, also ich glaube, so ist es auch. Man muss einfach ein bisschen nachhalten, man muss den Kontakt halten und es macht halt auch so Freude, muss auch der Typ für sein. Das kann auch nicht jeder, aber es macht halt einfach auch Freude. Mhm. Es macht Freude, wenn man die Menschen irgendwie begeistern kann und von der Idee begeistern kann, auch wenn sie am Anfang denken, oh Gott, was ist denn jetzt, was hat sie denn da jetzt schon wieder vor? Und das macht halt Freude und wenn man dann noch sieht, es hat funktioniert und wir haben wieder was für unsere Familien getan und dann ist das der schönste Lohn.
Ja.
Es gibt noch ein tolles Ritual, auch in vielen Kliniken. Es hängt auf dem Stationsflur eine Schiffsglocke, damals angeregt auch durch die Pflege und organisiert. Und wenn die Kinder quasi aus der Therapie als krebsfrei entlassen werden, dann dürfen sie die Glocke läuten.
Mhm.
Und von uns gibt es dann immer eine tolle Motivtorte noch von einer ganz tollen Konditorin. Und das ist so, es wird eben einfach feierlich nochmal festgehalten. Die Pflege kommt zusammen. Manche laufen ein mit einem Lied, das sie sich wünschen. Es gibt eine Ansprache. Die betroffene Frau, also die Familie, die jetzt quasi entlassen ist, bringt meistens nochmal was für die anderen Kinder mit. Und das ist einfach ein wunderschöner Moment, weil wir wissen jetzt, können jetzt erstmal abschließen. Ne?
Ja. Wow. Vor allem näher nach so einer langen Zeit, an die du vorhin berichtet hast.
Und das ist wirklich ein emotionaler Moment. Ja. Da bleibt, also meine Augen bleiben da nicht drin.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das kann ich mir absolut vorstellen. Aber unter dem Aspekt der Freudentränen dann auch.
Genau,
ne? Und
ganz
der,
genau.
Der Dankbarkeit.
Und man sieht auch, was die Eltern dann, also da bricht das ja auch wirklich aus einem raus, was die Eltern, die ganze Familie mitgemacht hat in dieser Zeit. Immer diese Sorge, die über einem schwebt. Ne?
Ja.
Das ist schon, da spürt man so diese Last, die erstmal von den Schultern fällt. Ja.
Ja. So fühle ich mich gerade. Ich kann nur noch ausatmen. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Aufklären, für deinen Einblick geben in diese so wichtige und wertvolle Tätigkeit. Und ich kann nur jeden, der das hier und heute gehört hat, auch wenn ihr keine Mainzer seid, ermutigen und ermuntern, euch ja das genauer nochmal vielleicht auch anzulesen oder anzuschauen und einfach auch ein paar Euro zu spenden, damit dieser tolle Verein weiterleben kann und immer wieder diese tollen Angebote schaffen kann, weil es einfach wertvoll ist. Und ich denke mir immer, gerade beim Thema Krebs, man kann Gott froh sein, wenn man nicht betroffen ist. Und ja, es ist aber auch leider schneller da, als man manchmal denkt. Ne?
Das kann jeden treffen.
Ja. Und ich weiß auch nicht, das ist so, keine Ahnung, ich bin jetzt auch in so einem Alter, ich kenne immer mehr. Ne? Ich kenne immer mehr, die irgendwas haben. Also ich meine, es müssen jetzt keine Kinder sein, aber deswegen kann man einfach das besten Wissens und Gewissens unterstützen, weil wenn man selber mal betroffen ist, dann wünscht man sich das ja vielleicht dann auch.
Ja.
Vielen lieben Dank, Andrea.
Ich danke dir auch für deine lieben Worte und dass ich überhaupt hier unseren Verein vorstellen durfte. Vielen Dank.